온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
So, wir sind also im Jahr 2022 angekommen. Von Onda aus wünschen wir euch alles Gute für alles, was ihr so vorhabt und für was ihr es brauchen könnt. Das Onda-Info 529 kommt mal wieder aus Mexiko. Markus führt euch durch die Sendung, die diesmal musikalischer ist als sonst. Wir schauen nach Kolumbien und besuchen dort Viterbo. Das kleine Dorf hat trotz Gewalt und Pandemie Mut, Freude und Initiative bewahrt. Und dann geht es nach Brasilien, wo wir noch einmal sehen, dass die scheinbar endlose Pandemie die sozialen Ungleichheiten verstärkt. Die Musik haben Julian Diaz und seine Band Camaleon aus Viterbo, Kolumbien beigesteuert. Muchas gracias, Julian. Wir steigen ein und zwar mit einer Nachricht von Knut zu Mexiko.
Im Dezember letzten Jahres reisten Mitglieder von Reporter ohne Grenzen nach Mexiko. Ziel der internationalen Mexiko-Mission war es, sich über das Ausmaß der Straflosigkeit im Land zu informieren. Im Bundesstaat Michoacán trafen die TeilnehmerInnen der Mission die Ehefrauen von Mauricio Estrada Zamora und Ramón Ángeles Salpa. Beide Journalisten sind vor 14 bzw. 12 Jahren spurlos verschwunden. Alles deutet darauf hin, dass sie wegen ihrer Arbeit ermordet wurden. Die Täter wurden niemals ermittelt und auch niemand zur Rechenschaft gezogen. Oft sind es LokalreporterInnen, die gewaltsam im Verschwinden lassen oder Mordanschlägen zum Opfer fallen. Grund dafür sind ihre Berichte über Korruption, das organisierte Verbrechen und dessen Verbindungen zur Lokalpolitik. Begünstigt werden die Gewalttaten durch ein Klima der Straflosigkeit. In mehr als 90% der Fälle kommt es weder zu einer Verurteilung der Täter noch ihrer Auftraggeber. Wie Reporter ohne Grenzen bereits im Dezember berichtete, führt Mexiko auch 2021 wieder die Liste der Länder mit den meisten getöteten JournalistInnen weltweit an. Im letzten Jahr wurden mindestens 7 ReporterInnen ermordet. Damit zählt Mexiko zu einem der gefährlichsten Länder der Welt für Medienschaffende, noch vor Kriegsgebieten wie Afghanistan und dem Jemen. Mit seinem Projekt Defending Voices unterstützt Reporter ohne Grenzen Medienschaffende, die Opfer von Gewalt geworden sind. Auch die Familien der beiden verschwunden gelassenen Journalisten aus Michoacán bekommen für ihren Kampf um Gerechtigkeit juristische Unterstützung. Ziel ist es, neben der Ausschöpfung aller Rechtsmittel in Mexiko, die Fälle dieses Jahr auch vor den UN-Menschenrechtsausschuss zu bringen.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, una espiga dorada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal se ha secado y se quebraron mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga.
Kolumbien ist von der Corona-Pandemie stärker getroffen als viele andere Länder des Südens. Fast 5 Millionen Fälle, über 130.000 Tote. Kolumbien war auch Schauplatz eines jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts zwischen der FARC-Guerilla und der Armee. Hinzu kamen Drogenkriege und die gefürchteten paramilitärischen Gruppen als verlängerter Arm von Großgrundbesitzern. Der Friedensvertrag von 2016 ist brüchig, vor allem weil die aktuelle Regierung von Präsident Iván Duque gegen ihn arbeitet. Aber es bewegt sich etwas in Kolumbien, nicht nur in den großen Städten, auch auf dem Land. Zum Beispiel in Viterbo, einem Dorf in Kolumbiens Haupt-Kaffee-Region, das nicht nur von einer besseren Zukunft träumt, sondern aktiv daran arbeitet.
atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan, y el pan a la espiga.
Julián Díaz singt einen Bambuco, typische Tanzmusik in den kolumbianischen Anden. Es geht um Liebe und Koketterie. Atajitos de Caña besingt auch das Zuckerrohr, das in den heißen Flusstälern des Risaralda und des Cauca allgegenwärtig ist. Das Dorf Viterbo mit gut 10.000 Seelen liegt leicht erhöht über dem Risaralda-Fluss, blickt über dessen weites Tal und auf die Andenkordilleren zu beiden Seiten. Viterbo mag klein sein, hat aber eine lange Musiktradition, der sich auch der 33-jährige Julián Díaz verschrieben hat. Mit seiner Band Camaleón tourt Julián wieder mindestens 3 Tage in der Woche durch die Gegend, mal in Vollbesetzung mit 8 Musikern, Gitarren, Bass, Piano und Percussion, mal nur mit dem jungen Gitarristen Andrés. Endlich wieder.
Fueron tal vez un año y medio muy difíciles, la verdad, porque eran proyectos que ya iban por muy buen camino y se cayeron.
Es waren 18 sehr schwierige Monate. Konzerte, Projekte, eine Tour durch Peru, alles wurde abgeblasen. Wir waren natürlich frustriert, so eingeschlossen zu Hause. Aber wir haben weitergearbeitet. Wir haben Online-Konzerte gegeben. Aber natürlich lebst du als Musiker vom Publikum, von der Live-Stimmung und vom Ticketverkauf. Das geht nun wieder los mit ganz viel Elan. Die Menschen sehnen sich nach Kultur. Aber klar, in der Pandemie musste die Familie aushelfen und da war es natürlich gut, dass in einem Dorf wie Viterbo das Leben günstiger ist als in der Großstadt und es in den Häusern in der Regel viel Platz gibt. Und wir hatten viel Zeit, um Projekte für die Zeit während und nach der Pandemie zu entwickeln. Das hatte also auch etwas Gutes für sich.
Un tiempo bastante dual, de cosas buenas y de cosas malas.
Zur Untätigkeit verdammt waren in Viterbo nicht nur die Künstlerinnen und Künstler. HandwerkerInnen mussten ihre Geschäfte schließen, Studierende konnten nicht mehr zu ihren Unis fahren. Was tun? Der junge Biologe Diego Mejía hat sich inmitten der Krise selbstständig gemacht und das Start-up Miseltech gegründet. Die kleine Firma produziert Speisepilze und erforscht andere Nutzungsmöglichkeiten von Pilzen. Als Zersetzer von Plastikabfällen oder als Vitalpilze und Nahrungsergänzungsmittel.
Die Pandemie war gut für uns. Wir alle hatten ja nichts zu tun, alles stand still. Also haben wir das hier gemeinsam aufgebaut und Miseltech am 15. Mai 2020 gegründet. Wir haben hier eine Wasserader, damit gibt es unendlich viele Möglichkeiten, von Viterbo aus Waren zu produzieren und in die Welt zu exportieren. Die Grenze ist lediglich unsere eigene Vorstellungskraft.
Beim Startup Miseltech arbeiten heute gut ein Dutzend Freundinnen und Freunde von Diego. Im Marketing, im Vertrieb, beim Bau der Pilzfarm, im Labor und in der Forschung, beim Verkauf. Auch Musiker Julián ist Teil des Kollektivs. Noch findet alles im kleinen Haus und im Hof von Diegos Mutter statt. Das Wohnzimmer ist zum Büro umfunktioniert, das Bad ist Labor, am Waschplatz werden Pilze und Gerätschaften gewaschen. Aber der Verkauf der Austernpilze und die Entwicklung neuer Anwendungszwecke laufen mittlerweile so gut, dass sich Miseltech erweitern muss. Ohne die Pandemie wäre all das kaum vorstellbar gewesen. Die 50-jährige vierfache Mutter Cristina Jiménez ist die Chefin des kleinen kommunalen Versorgungsunternehmens von Viterbo. Auch sie fühlt sich Viterbo sehr verbunden. Im Gegensatz zu Julián und Diego hat Cristina vor allem das erste Pandemiejahr als extrem belastend wahrgenommen.
Este municipio es un municipio que, a pesar de ser tan pequeño, fue muy golpeado.
Obwohl Viterbo sehr klein ist, hat uns Covid extrem hart getroffen. Viele Menschen sind gestorben. Betriebe, Geschäfte und Schulen waren dicht. Das war für alle sehr schwer, vor allem für die Kinder und ihre Eltern. Wir haben so gut wir konnten einander geholfen. Mittlerweile konnten wir die meisten Menschen impfen und es gibt viel weniger Fälle. Aber wir haben gesehen, dass wir auf so etwas nicht vorbereitet sind. Das Gesundheitssystem ist unter Ex-Präsident Uribe privatisiert worden. Die Gesundheitsversorgung ist vor allem für die Ärmeren äußerst prekär. Und das ist uns in der Pandemie total auf die Füße gefallen.
Nun lebt das Dorf wieder auf. Die Geschäfte sind geöffnet. Auf die Bürgersteige haben Cafés und Restaurants wieder ihre Tische gestellt. Auf dem zentralen Platz sitzen im Schatten der Bäume und abends wieder viele BewohnerInnen und Gäste. Kaum zu glauben, dass Viterbo noch vor 20 Jahren als eines der gefährlichsten Dörfer Kolumbiens galt. Ja, bestätigt Cristina Jiménez, es war schlimm damals in Viterbo.
Viterbo fue lastimosamente de cuna de sicariato y aquí vivieron mafiosos.
Wir waren hier eine Wiege der Drogenbanden. Die haben sich für Götter gehalten und viele Jugendliche wurden vom schnellen Geld angezogen. Noch heute antworten Leute, denen ich erzähle, dass ich aus Viterbo komme. Viterbo? Oh, wie fürchterlich! Da, wo alles blutrot gefärbt ist, wo alle Türen verriegelt sind. Es gab regelmäßig Schießereien in den Kneipen und Cafés, so viele Tote pro Woche. Ich habe das selbst erlebt. Die wollten mir einen Neffen ermorden, weil sie ihn nicht kannten. Ich habe gebettelt, dass sie ihn am Leben lassen. Es ist so schön, dass Viterbo heute eines der gesündesten Dörfer des Landes ist.
Was hat Viterbo gerettet? Die Regierung? Nein, sagt Christina. Irgendwann hätten sich die Banden selbst so dezimiert, dass es langsam ruhiger wurde. Gleichzeitig habe sich das Dorf organisiert. Es gebe heute eine engagierte Dorfpolizei und mit der Rückkehr von Tagesausflüglern aus der nahen Großstadt Pereira auch wieder mehr Jobs, vor allem für junge Menschen. Und die Jugend sei heute nicht mehr so leichte Beute wie früher. Sie sei informierter, bewusster und kämpferischer. Das zweite Pandemiejahr begann mit einer großen Protestwelle gegen die derzeitige Regierung von Iván Duque. Von April bis Juli 2021 war vor allem das junge Kolumbien auf der Straße, demonstrierte in den Städten und Dörfern, sperrte Landstraßen. Der Protest hatte sich an einer Steuerreform entzündet, mit der die Regierung in Bogotá die in der Pandemie aus dem Ruder gelaufenen Staatsfinanzen wieder ins Lot bringen wollte. Schnell aber ging es um mehr. Um den Rücktritt der Regierung Duque, um den Respekt vor den Friedensabkommen und die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Gegen die in Kolumbien notorische Polizeigewalt und die Ermordung von sozialen AktivistInnen und gegen die zunehmende Armut im Land. Auch in Viterbo stiegen junge Menschen auf ihre Motorräder, um die Hauptverbindung zwischen Medellin und Cali zu blockieren, die auf der anderen Flussseite durchs Tal führt. Auch zwei Studentinnen, die Pianistin Julie und die Umweltschützerin Sophia, waren dabei.
Yo estaba en la universidad, empecé a ver pues cómo todos esos aspectos me permeaban y cómo me parecían muy injustos.
An der Uni habe ich viel gelernt, wie ungerecht unsere Gesellschaft ist und wie schlimm unsere Regierung. Die Älteren haben in Angst gelebt und viele haben dennoch ihr Leben riskiert. Jetzt müssen wir Jungen uns Gehör verschaffen. Es ist unser Leben.
Me considero una defensora de la vida, la naturaleza, de la gente, de mi pueblo, de mi barrio.
Ich habe viel Kraft verspürt. Dass so viele Menschen aus ihren Häusern kamen, hat mir Mut gemacht, dass die Veränderungen, die die Menschen so lange erhofft hatten, nun kommen könnten. Da waren so viele Menschen, die ebenfalls keine Angst mehr hatten. Diese kollektive Freude und Kreativität zu spüren, zu sehen, dass es gerade nach den schlimmen Monaten der Pandemie eine enge Gemeinschaft gibt, das war wundervoll und hat mich unglaublich inspiriert.
In Viterbo konnten die Menschen weitgehend friedlich demonstrieren. Aber in anderen Dörfern, in der Provinzhauptstadt Pereira und vor allem in Cali, schritt die Aufstandsbekämpfungseinheit ESMAD mit brutaler Härte ein. Am Ende gab es landesweit 75 Tote, Dutzende Verschwundene und weit über 3000 Verletzte. Wegen der Polizeigewalt und einer neuerlichen Corona-Welle wurden die Proteste schließlich ausgesetzt. Die Wut über die Regierung Duque ist darüber aber so groß wie nie. Im Mai wird in Kolumbien gewählt. Es ist zu erwarten, dass die Proteste dann in eine neue Runde gehen. Denn Angst zu säen und junge Menschen zu demoralisieren, das habe die Regierung diesmal nicht geschafft. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Julian Díaz singt in Bambuco El Regreso, die Heimkehr, über Menschen, die nach Jahren in der Ferne zurückkehren, alte Freundschaften wiederbeleben. Für Julian ist es kein Heimatbesuch, nicht nur ein flüchtiges, schönes Rendezvous mit der Vergangenheit. Viterbo ist wieder sein Leben, seine Zukunft. Der Ort, für den er sich engagiert und den er, so wie der Biologe Diego und die Studentin Sofia, weiterbringen und nach der Pandemie wieder aufleben lassen will.
Que endulzaron el cielo con la nota de mi cantar. Qué lindo es volver
al hogar nativo
y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo y el barquito de papel, la encumbrada cometa, mi definida carretera.
He vuelto a escuchar
la voz del riachuelo y la mirla que canta en la copa florida de la Rayán. Y en la torre del pueblo mis campanitas que endulzaron el cielo con la nota de mi cantar. Que endulzaron el cielo con la nota de mi
Seit der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 im März 2020 war in sozialen Netzwerken und in den Medien oft die Rede von einem Virus, das keine Unterschiede macht, also alle Menschen gleichermaßen betrifft, unabhängig von Glauben, Gender, Geldbeutel etc. Beinahe zwei Jahre später aber steht fest, die Pandemie verstärkt die Ungleichheiten, die es vorher schon gab. In der Peripheria, an den Renden der Großstädte Brasiliens und in den Favelas, wo die ärmsten BewohnerInnen des Landes leben, hat sich Augusto Paim dazu für uns umgehört.
In Brasilien führte die Pandemie bis heute zu über 615.000 Toten. Im April 2020 hatte es in der Metropole São Paulo laut Gesundheitsamt viel mehr Infektionen in wohlhabenden Stadtvierteln gegeben. In ärmeren Gebieten hingegen gab es nur halb so viele Infektionsfälle. Jedoch starben dort viel mehr Menschen an Covid als andernorts, mit Sterberaten von bis zu 50%. In den ärmeren Vierteln der Großstädte Brasiliens sind die Lebensumstände prekär. Es gibt keine adäquate Wasserversorgung und Abwassersysteme.
Mehrmals wurde hier in der Favela die Wasserversorgung unterbrochen. Also Wochen ohne Wasser. Mehr als eine Woche ohne Wasser. Wie wollen wir denn da das Haus desinfizieren?
Das berichten die Brüder Thiago und Chandi Firmino. Sie leben in der Favela Santa Marta im Süden der Stadt Rio de Janeiro. Sie beschweren sich über den Staat und das Alleingelassenwerden, ein Gefühl, das sie schon lange kennen, das aber während der Pandemie zu einer Katastrophe führen kann. Sie erklären auch, dass der Zugriff auf Schutzmasken und Desinfektionsmittel in den Favelas seit Beginn der Pandemie für die in Armut lebende Bevölkerung schlicht nicht möglich war. Auch das Social Distancing ist in kleinen Häusern, die viele Menschen teilen, einfach unmöglich.
Ohne staatliche Hilfen begannen sich viele BewohnerInnen der Favelas selbst zu organisieren. Thiago Firmino in Santa Marta sah kurz nach dem Ausbruch der Pandemie im Internet ein Video aus Wuhan, China. Es zeigte, wie die Straßen einer chinesischen Stadt mit Desinfektionsmittel gereinigt wurden. Thiago recherchierte weiter und begann daraufhin mit seinem Bruder Tanji und anderen ehrenamtlichen UnterstützerInnen die Gassen der Favela zu desinfizieren. Außerdem organisierten sie eine WhatsApp-Gruppe und ein Instagram-Profil, um auf diesem Wege ihre NachbarInnen über Schutzmaßnahmen zu informieren. Durch die schnelle Bekanntheit ihres Engagements im Internet konnten sie außerdem in kurzer Zeit 800 Corona-Tests und Nahrungsmittelspenden auftreiben. Letztere waren besonders wichtig, um die durch die Pandemie ausgebrochene Hungersnot zu bekämpfen. Die Historikerin Tawa Birish, die für die Menschenrechtsorganisation Oxfam Brasil arbeitet, berichtet dazu.
Brasilien ist zurück auf der Landkarte des Hungers. Mehr als 20 Millionen Menschen hungern hier bereits und sind in unsicherer Ernährungslage. Und ich muss mich wiederholen, diese Menschen hatten keine Alternativen. Sie mussten etwas tun. Und das bedeutete, sich zu kümmern, das Haus zu verlassen und zu versuchen, irgendwie zu überleben.
In den Favelas leben viele Personen aus genau den Berufsgruppen, die während der Pandemie an Wichtigkeit enorm zugenommen haben. Mitarbeitende von Lieferdiensten, Krankenhäusern und Arztpraxen oder die Taxi- und Uber-FahrerInnen. Besonders für sie war Zuhausebleiben schlicht keine Option. Chanji betont, dass er kein Held sein will. Er möchte sich lieber auf seine eigenen Projekte konzentrieren, anstatt Aufgaben machen zu müssen, um die sich eigentlich der Staat kümmern sollte.
Die Organisation Oxfam Brasil und ein Kollektiv junger Menschen veröffentlichte exakt ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie einen kurzen Dokumentarfilm mit dem Titel A Conta Fica para a Juventude – Die Rechnung wird der Jugend überlassen. Der Film widmet sich den Pandemiefolgen für junge People of Color und schwarzen Menschen, die die Favelas in den urbanen Randgebieten bewohnen. Ohne Arbeitsgelegenheiten und mit der Verantwortung, sich um die Älteren kümmern zu müssen, waren sie gezwungen, in einen Überlebensmodus überzugehen, wie es im Film heißt. Sie seien nicht die Art von Jugendlichen, die die Wahl hätten, zu Hause zu bleiben oder nicht, erläutert auch die Historikerin Tawa Pidich. Das sei auch sichtbar bei den Schulabschlüssen seit der Pandemie und den ENEMs, wie die jährliche nationale Abiturprüfung Brasiliens heißt.
Daher ist es kein Zufall, dass die letzten beiden Abschlussprüfungen die weißesten in der Geschichte waren, also die mit der geringsten Beteiligung von schwarzen, peripheren und Favela-Jugendlichen, die in Bezug auf Bildung und Arbeit am meisten Nachteile hatten. Denn für sie ist zu arbeiten keine Wahl. Es ist für sie eine Frage des Überlebens.
Im Film erläutern Interviewte Homeoffice und Fernstudium seien Begriffe für die Mittel- und Oberschicht. Trotzdem gelten diese neuen Anforderungen für alle Menschen. In kleinen Räumen aber, die mit anderen Familienmitgliedern geteilt werden, könne man keine Ruhe zum Studieren finden. Abgesehen davon, dass die Geschwindigkeit der Internetverbindungen in den Favelas schon vor der Pandemie von Anbietern auf maximal 2 Megabytes beschränkt wurde.
Um junge Menschen in der Pandemie zu begleiten, sind Kulturprojekte und Orte der Begegnung besonders wichtig. Wir haben Morro da Cruz, eine Favela in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre, besucht. Hier haben die EinwohnerInnen in Eigenregie den Galpão Cultural, ein kleines Kulturzentrum, errichtet, das im März 2021 eröffnet werden konnte. Als ein Hip-Hop-Haus ist es ein Treffpunkt für MusikerInnen und Bühne für Kulturveranstaltungen mitten in der Favela. Wir haben uns mit einer der Gründerinnen und Koordinatorinnen des Kulturortes unterhalten.
A toda massa preta de Porto Alegre.
Negra Jackie ist Musikerin und heißt eigentlich Jacqueline Trindade Pereira.
Negra Jackie.
Die Pandemie hat alles nur noch schlimmer gemacht, als es ohnehin schon war. Das Problem des Hungers nahm zu. Das Problem der Gewalt, insbesondere der Gewalt gegen Frauen, nahm stark zu, weil sie weniger Kaufkraft und weniger Arbeit hatten und zu Hause geblieben sind, also denjenigen schutzlos ausgeliefert, die ihnen Gewalt antun. Die Frage der Kinder, die Zahl der Teenager-Schwangerschaften ist sprunghaft angestiegen, das weiß ich, weil ich auch mit Schulklassen arbeite. Die Situation wurde umso schwerer, weil die Mädchen zu Hause bleiben mussten, weil es keinen Unterricht gab.
Da die Schulen immer noch geschlossen sind, nimmt der Galpão Cultural die zentrale Rolle eines sozialen Treffpunktes für die Jugendlichen ein. An dem Tag unseres Besuchs kommen 5 Mädchen vorbei. Sie sind begeistert, denn am nächsten Tag werden sie mit Jacqueline einen Ausflug zum Schwimmbad machen.
Quinta-feira.
É, vai ter bolo?
Quem vem?
Vai ter festa?
Ah, tá.
Auch Tawa Pirich hebt die besonders schlimme Situation vieler Frauen in der Pandemie hervor. Es sei aber auch wichtig, ihre Rolle differenziert zu betrachten, sagt sie, denn Frauen hätten keinesfalls nur eine passive Opferrolle in der Pandemie. Im Gegenteil.
Vor allem in der Krankenpflege sind heute überwiegend schwarze Frauen tätig. Wir haben es also mit zwei Seiten der gleichen Medaille zu tun. Nicht nur, dass schwarze Frauen aus Favelas und der urbanen Peripherie besonders verwundbar sind, sondern auch, dass sie es sind, die die wichtige Arbeit gegen die Ausbreitung der Pandemie übernehmen.
Mit Jacqueline haben wir auch über rassistische Vorfälle und Diskriminierung in den Favelas gesprochen. Wir diskutierten über einen Vorfall aus diesem Jahr. Im Februar war ein großes Konzert in Maré veranstaltet worden, einem Viertel in Rio de Janeiro, das aus mehreren Favelas besteht. Die Bilder der vielen ZuschauerInnen, die dicht aneinander gedrängt das Konzert genossen, sorgten im brasilianischen Fernsehen und in den sozialen Netzwerken für Aufruhr. Der Sänger der Band wurde später auf die Polizeiwache gebracht. Dass bei dem Konzert kein Abstand eingehalten wurde, kritisiert Jacqueline auch, doch sie hat auch noch andere Überlegungen dazu.
Erstmal fällt mir auf, dass sich niemand Sorgen macht, wenn ein Bus überfüllt ist. Im Bus befinden sich 100 Menschen und niemand macht sich Sorgen. Niemand regt sich darüber auf, niemand schreibt darüber, niemand kritisiert das. Verstehen Sie, was ich meine? Das beunruhigt niemanden. Es geht darum, dass arme Menschen keinen Spaß haben dürfen. Das Vergnügen einer schwarzen Bevölkerung, einer armen Bevölkerung auf einem Konzert, stört die anderen. So sehr, dass wir heute darüber diskutieren, auf den Karneval zu verzichten. Es sind viele Konzerte geplant. In der Stadt sind die Plätze überfüllt von Menschen. Es gibt Demonstrationen, Fußballspiele. Alles, wo Menschenmassen sind, findet statt. Aber bloß kein Karneval.
Rassistische Handlungen und Fälle von Diskriminierung haben während der Pandemie viele gewaltvolle Formen angenommen. Am 6. Mai töteten Einsatzkräfte der Polizei in Jacarezinho, Rio de Janeiro, 28 Menschen. Weitere 10 Menschen wurden bei einem Polizeieinsatz am 20. und 21. November in Salgueiro, auch Rio de Janeiro, umgebracht. Es habe sich um Kriminelle gehandelt, sagen die Behörden. Wer sich aber mit Einwohnerinnen der Favelas darüber unterhält, wird an die bekannte Willkür der Polizeigewalt an diesen Orten erinnert. Auch Tanji aus Santa Marta, der einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie in seiner Favela geleistet hat, musste diese Erfahrung mit der Polizei machen.
Wissen Sie, was mir angetan wurde? Sie hatten die Unverfrorenheit, hierher zu kommen. Ich war mit meiner Tochter zu Hause und sie brachen meine Tür auf. In einer Zeit der Pandemie, ein Polizeieinsatz in Santa Marta. Sie traten meine Tür ein und hielten mir ihr Gewehr ins Gesicht.
In Anbetracht der Tatsache, dass diese Operationen nicht stattfinden durften, verwundert ihn das noch mehr, sagt Tanji weiter. Denn das oberste Bundesgericht in Brasilien hatte Polizeieinsätze in den Favelas seit Ausbruch der Pandemie verboten.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber eins steht heute schon fest. Covid-19 ist ein Virus, das nicht nur unterschiedliche Gesellschaftsgruppen auf andere Weise trifft. Es handelt sich auch um ein Virus, das sich in einer Bevölkerungsschicht verbreitet hat, die nicht in der Lage ist, sich selbst zu schützen und zu Hause zu bleiben. Nicht ohne Grund nennen es die Spezialistinnen für Favelas und die urbanen Peripherien brasilianischer Großstädte das Virus der Ungleichheit.
Das war das Onda-Info 529. Unsere Beiträge könnt ihr wie immer nachhören auf www.npla.de/onda und bei /ponal gibt es fast täglich Textbeiträge aus Lateinamerika. Kommt gut durch den Januar und bis in 2 Wochen. Por tu alegría, por